Nikolaus Hanonkur, Arnulf Reiner, der Red Dot Award und die Berufspolitik der Aromapraktiker. Auf den ersten Blick liegen hier Welten dazwischen. In dieser Episode begegnen wir einem Mann, der Kunst, Naturkosmetik, Parfümerie und ätherische Öle mit Haltung verbindet und der zeigt, warum Qualität immer auch Verantwortung bedeutet.
Duft im Gespräch mit Ingrid Kahner von aromainfo.at. Geschichten, Wissen und Praxis zu ätherischen Ölen von der Pflanze zur Anwendung zwischen Forschung, Pflege, Gewerbe und persönlicher Erfahrung. Schön, dass du da bist.
Willkommen zu einer neuen Folge von Duft im Gespräch. Heute bereits zu unserer 65. Episode. Wenn wir über ätherische Öle sprechen, sprechen wir oft über Wirkung, Anwendung und Qualität. Doch sobald ätherische Öle in Produkte, Rezepturen oder gewerbliche Anwendungen eingebunden werden, öffnet sich ein noch viel größerer Raum. Rohstoffwissen, Herstellung, Kennzeichnung, Rechtssicherheit, Nachhaltigkeit und die Frage, wie ein Berufsfeld fachlich ernst genommen und klar sichtbar werden kann. Gerade für Aromapraktiker ist diese Frage hochaktuell, denn wer professionell mit natürlichen Rohstoffen arbeitet, braucht nicht nur Begeisterung für Pflanzen und Düfte, sondern auch fundiertes Wissen, klare Grenzen und ein Berufsbild, das Kundinnen Orientierung gibt. Und genau darüber spreche ich heute mit meinem Gast, der wie kaum ein anderer geisteswissenschaftliches Denken, naturwissenschaftliches Verständnis, kreative Produktentwicklung und berufspolitisches Engagement miteinander verbindet, Magister Wolfgang Lederhaas. Wolfgang Lederhaas ist Inhaber von Lederhaas Cosmetics. Seit der Gründung seiner Premium-Naturkosmetik-Marke im Jahr 2011 verbindet er Naturkosmetikentwicklung, Parfümerie und kreative Produktkonzeption sowohl für die eigene Marke als auch für externe Auftraggeberinnen. Seine Arbeiten und Kooperationen, unter anderem mit Nikolaus Hanonkur, Arnulf Reiner, dem Theater an der Wien und der Volksoper Wien, haben internationale Aufmerksamkeit erhalten. Seine Produkte wurden unter anderem mit dem European Design Award und dem Red Dot Award ausgezeichnet. Darüber hinaus engagiert sich Wolfgang Lederhaas in zahlreichen fachlichen und berufspolitischen Funktionen. Er ist Landesinnungsmeister der Chemischen Gewerbe Wiens, Bundessprecher der gewerblichen Kosmetikhersteller Österreichs, Mitglied in Fachgremien des Gesundheitsministeriums und Vorstandsmitglied der Gesellschaft österreichischer Chemiker. Außerdem leitet er am WIFI Wien die Ausbildung für Kosmetikhersteller. Sein Bildungsweg ist ebenso vielfältig wie sein berufliches Wirken. Er studierte Germanistik, Philosophie, Psychologie und Pädagogik, absolvierte Weiterbildungen in Emulgiertechnik und Kosmetikchemie und hat 2012 den Lehrgang zum diplomierten Aromapraktiker bei uns abgeschlossen. Das entspricht heute dem Bildungsgrad MAScent, Master of Aroma Practice. Lieber Wolfgang, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch.
Hallo Ingrid, einen schönen guten Tag wünsche ich dir.
Schön, dass du da bist, lieber Wolfgang. Wir kennen uns ja schon sehr lange und ich weiß ja auch schon einiges über deinen Bildungsweg, aber es ist trotzdem sehr, sehr spannend. Dein Bildungsweg umfasst die Geistes- wie auch die Naturwissenschaften. Wie kam es dazu?
Ingrid, darf ich ein bisschen ausholen vielleicht, ja?
Sehr gerne.
Nichts an meinem Bildungsweg war in irgendeiner Weise, glaube ich, vorgezeichnet oder zu erwarten gewesen. Mit Jahrgang 76, ich sage es einfach dazu, geboren in einem kleinen Dorf der Südoststeiermark, bin ich ebenfalls so ein Beispiel dafür, dass jemand in dessen familiärer Umgebung kein Gymnasium besucht, keine Matura abgeschlossen, kein akademischer Grad erreicht worden war, plötzlich in Graz, Wien und Berlin Germanistik, Literaturwissenschaft und Philosophie studiert werden. In dessen Umgebung auch kaum Bücher zu finden waren, bei uns zu Hause wenige Langspielplatten, keine VHS-Rekorder, kein Internetzugang installiert war. Ich erinnere mich noch gut, dass ich samstags damals die Frankfurter Allgemeine Zeitung, deren Kulturteil mich ganz herausragend interessiert haben, als 16-Jähriger in die Bezirkshauptstadt Feldbach reservieren musste, und ich meine Eltern dann dort beim Einkaufen hingeschickt habe, die Zeitung zu besorgen. Das alles war irgendwie, ja, unwahrscheinlich, aber es war möglich. Ich glaube, es war auch deshalb möglich, weil die bildungspolitische gläserne Decke auch aufgesprengt worden war in der Zeit schon. Die Familie stand mir auch nicht im Wege. Meine Großeltern waren kleine arme Landwirte, meine Eltern gerade aus der Landwirtschaft entkommen. Und doch war, würde ich sagen, das kulturelle Interesse und die Naturerfahrung, auch so was wie Wertebildung und Herzensbildung, das war alles angelegt. Es macht nämlich einen großen Unterschied, finde ich, ob man das, was man nicht kennt, was einen überfordert, was Neues, was man selber nicht annimmt, auch allen anderen verbieten und verunmöglichen will, oder ob man irgendein Kind, das auf die Welt kommt, so lieb hat, dass man es einfach lässt, in die Welt ziehen lässt und sein Leben leben lässt und ihm gibt, was man hat und es also unterstützt. Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen von deiner Frage, wie ich von den Geistes in die Naturwissenschaften gekommen bin, aber die kulturelle Seite, die die Geisteswissenschaften betrifft, nicht im Sinn der Kultur der sogenannten geistigen Elite, sondern in dieser volkskulturellen Betätigung, die war angelegt und die war sehr, sehr stark. Zu Hause wurde musiziert und gesungen. Ich habe auch die Blockflöte gelernt, als ich größer war als die Flöte selbst. Ich war im Dorfleben ein Mitglied der Kapelle und es war ganz meine Natur, in der kulturellen Sphäre tätig zu sein. Wie ein Fisch im Wasser, sagt man, glaube ich, ne? Mein Interesse hat aber schon damals auch das überstiegen, würde ich meinen. Und ich hatte ein großes Glück, dass ich in Bad Radkersburg einen Schulversuch vorgefunden habe mit einem naturwissenschaftlich-musikalischen Schwerpunkt, der beides also kombinieren kann. Nach dem geisteswissenschaftlichen Studium und im Zuge meines Entschlusses, Kosmetik zu produzieren, folgten dann eben die naturwissenschaftlichen Elemente ganz natürlich. Also so würde ich denn die Entwicklung und die Anlage von den Geistes in den Naturwissenschaften vielleicht für mich erzählen wollen, ja.
Sehr spannend und es hat mich sehr berührt, dass du gesagt hast, dass deine Eltern ja nicht, sag jetzt einmal, diesen Hintergrund haben. Und es war sozusagen nicht absehbar, dass du diesen Weg einschlagen wirst, aber sie waren offen und sie haben es nicht verhindert. Und ich denke, das ist ein wichtiger Satz, den wir hier auch mitgeben können. Vielleicht an den einen oder anderen Politiker, der hier vielleicht einmal diesen Podcast hört.
Ja.
Oh, weil ich kann mich selbst erinnern an eine Situation, das war in etwa 2008. Da war ich noch nicht in der Wirtschaftskammer als Funktionärin tätig. Habe ich mit einer Geschäftsführerin gesprochen, die es heute nicht mehr gibt dort, möchte ich auch dazu sagen. Und habe gesagt, dass ich als Aromapraktikerin tätig bin. Und die Antwort war, wollen Sie nicht was Ordentliches machen? Machen Sie doch was anderes, machen Sie doch was Anerkanntes. Und so etwas ist die Bremse für jegliche Weiterentwicklung und für, sage ich mal, Kreativität und auch für den Weg neuer Berufe. Und die Aromapraktik, und das hat damals im Jahr 2015, glaube ich, war das, Matthias Horx schon gesagt, dass Duftberater einer der Zukunftsberufe ist. Und ich würde mir auch wünschen, dass hier mehr Offenheit ist. Wir stoßen immer wieder auch auf sehr viel, wie soll ich sagen, Vorurteile. Und gerade auch gibt es viele Pressemitteilungen immer wieder im Bereich der komplementären Methoden, die die Tätigkeiten anzweifeln, sogar herabwürdigen. Also anzweifeln ist ja was Gutes. Man kann ja auch einmal, sage jetzt einmal, von einem anderen Tellerrand aus etwas betrachten und kritisch hinterfragen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich kritisch hinterfrage oder ob ich herabwürdige. Und du bist jemand, der mit mir schon seit vielen Jahren sich auf die Reise gemacht hat, hier Aufklärungsarbeit zu betreiben und aufzuzeigen, was Qualität und Professionalität auch möglich machen, und dass diese Dinge auch möglich machen, ein neues Berufsfeld aufzumachen. Ja, du hast generell mit deinem Unternehmen einen sehr praxisnahen Zugang zu Rohstoffen, zu Rezepturen, zur Herstellung, zur Kennzeichnung. Was hat dich eigentlich zur Kosmetikherstellung geführt?
Ich glaube, dass ich durch die Literatur und durch die Philosophie die Natur, ich sage mal, empfunden und durchdacht habe, aber dass ich sie erleben und gestalten wollte, gestalten auch als Wirtschaftstreibender. Also dieser Übergang von Empfinden und Denken zu erleben und gestalten. Es war jedenfalls nie geplant gewesen, dass ich Kosmetik produzieren werde. Weder mein Studium noch meine Anstellung an der Diplomatischen Akademie, die ja dazwischen auch stattgefunden hat, haben das nahegelegt. Aber als ich 30 Jahre alt war, circa, und mich entscheiden musste, wohin es mich nun wieder ziehen soll, entschied ich mich für das Risiko in dem Fall und das, was ich noch nicht konnte, nämlich Wirtschaft und Naturwissenschaft. Ich denke gerade über deine Frage nach, nämlich, dass du die Praxisnähe meiner beruflichen Betätigung beobachtest. Herkommen von der Germanistik, der Literaturwissenschaft, Sprache und Bedeutung sind, würde ich sagen, was sehr Flüchtiges. Irgendwie, Ingrid, wie Düfte ist Sprache und Bedeutung. Kaum zu fassen, sehr flüchtig und sehr im Wandel. Ich habe durch meine Kindheit aber, und ich bringe die hier und vielleicht auch immer wieder gerne an anderer Stelle, die Kindheit am Land mit ein, durch den Bauernhof, an dem ich groß geworden bin, auch gelernt, wie man eine Ernte einfährt, wie man was produziert, wie man aus Milch Butter macht. Ja? Das ist wahrscheinlich am Ende genau die Praxis und die Praxisnähe, die Bodenständigkeit, die diese zwei Sphären verbindet. Ingrid, vielleicht ist es am Ende aber auch der Steirer, der ich bin, der mich bodenständig macht und vielleicht ist es mein Sternzeichen der Stier. Ich weiß es nicht.
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo man da die Ursache oder die Basis sozusagen finden kann. Aber ich glaube, es ist ein guter Mix. Es ist ein guter Mix aus Bodenständigkeit auf der einen Seite, geerdet sein, stabilisiert sein, zu wissen, was man will, die Qualität des Stiers vielleicht, ja, aber gleichzeitig auch die Leichtigkeit, die Offenheit für Neues. Ich bin ja Wassermann im Sternzeichen, also ich bin ja immer jemand, der vielleicht Grenzen überwinden möchte und für neue Dinge denkt, anders kombiniert. Und ja, also da haben wir, glaube ich, schon einiges gemeinsam. Auch glaube ich, dass wir hier mitgenommen haben aus unserer Kindheit, den Fleiß, auch sich für etwas einzusetzen und durchzuhalten, auch dann, wenn Widerstand da ist. Und auch wenn die Ernte mal nicht so gut ist, weiterzumachen, optimistisch zu sein und die verschiedenen Phasen auch auszuhalten. Das, glaube ich, ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, was man in jedem Beruf braucht. Also nicht nur als Aromapraktiker oder Kosmetikerzeuger, sondern generell diese Resilienz. Ich weiß, dieses Wort sollte man schon gar nicht mehr verwenden, aber dieses auch Dinge auszuhalten und wieder positiv zu denken und weiterzugehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Und wir müssen einfach auch wirklich deutlich sehen, dass wir in einem sehr virtuellen Zeitalter mittlerweile schon leben. Und das Peter Sloterdijk hat gesagt einmal, es gibt die Zeit der Technik und es gibt die Zeit der Organe. Und diese Kluft zwischen der Zeit der Technik, wie sehr die Beschleunigung stattfindet und wie langsam der menschliche Organismus sich dem anpassen kann und wie er nicht standhalten kann, führt genau zu einem Gap, der uns stark belastet. Und hier die Sehnsucht der Menschen zu sehen nach echter Erfahrung, nach wirklichen Erlebnissen, die man haben kann, ja, das ist das auch, was bodenständige Kindheit oder ein Aufwachsen in der Natur dann stärker möglich machen in dem Sinn, dass man einfach weiß, was einem fehlt und was man braucht.
Genau. Und dazu braucht es auch die Innenschau. Das ist auch ganz wichtig. Wir leben ja sehr im Außen. Und ich glaube, die Reflexion nach innen, was tut mir gut, was möchte ich, ist ganz wichtig, gerade in Zeiten, wo wir so eine große Auswahl an Möglichkeiten haben. Die haben ja unsere Eltern gar nicht gehabt. Du hast die Möglichkeit gehabt, dich hier zu entfalten, in den Geisteswissenschaften damals schon, was vielleicht nicht so üblich war in der Herkunftsfamilie. Und bei mir war es auch das Gleiche. Die Selbstständigkeit war in meiner Familie zum Beispiel überhaupt nicht üblich. Meine Mutter hat sich erschrocken, als ich gesagt habe, dass ich mich selbstständig mache. Und Ja, aber trotzdem das weiterzugehen und auch durchzuhalten und so viele Jahre auch schon, also das ist schon etwas, was man, glaube ich, den Leuten mitgeben kann, die vielleicht gerade in einer Lebenssituation sind, wo die Kurve gerade nach unten geht. Weil eins ist fix, es geht ganz sicher immer wieder nach oben. Aber eine andere Frage nun, welchen Bezug hast du zu ätherischen Ölen? Du hast schon gesagt, Geisteswissenschaften sind ätherisch, ätherische Öle natürlich auch, sie duften, sie sind nicht greifbar. Was hat dich im Jahr 2012, und das ist jetzt doch schon ein paar Monate her, wenn man so formulieren kann, dazu bewogen, dass du deine Aroma Professional Ausbildung bei uns, bei Aroma Info, besucht hast? Warum hast du dich für uns entschieden?
Ja, dem lag eine eigentlich ganz schlichte Notwendigkeit zugrunde. Ich wusste, dass ich Naturkosmetik produzieren werde und dass meine Kosmetik mit natürlichen ätherischen Ölen beduftet wird. Dass ich dann auf Aroma-Info und auf dich, Ingrid, gekommen bin, lag einfach daran, dass du damals schon eine Qualität der Ausbildung angeboten hast, die mich überzeugt hat und angesprochen hat. Ich hatte das Gefühl, dass ich da am besten aufgehoben bin. Mir fehlte damals die Kenntnis über diese Substanzen, der sichere Umgang mit ihnen. Ich kannte die Besonderheiten von den ätherischen Ölen nicht und wollte halt wissen, wie man sie mischt, was man mit ihnen machen kann, was mit ihnen möglich ist. Und dabei hat sich für mich etwas ganz Unerwartetes ergeben, womit ich eigentlich gar nicht gerechnet hatte, als ich zu dir gegangen bin. Plötzlich erkannte ich, was ätherische Öle über den reinen Duft hinaus alles können. Also von den seelischen zu den körperlichen Wirkungen, vom Heilbringenden in diesen Naturstoffen und ihrer Bedeutung für die Gesellschaft als, ich sag mal, als Mittel, die uns allen frei zugänglich sind und sein müssen, sein sollen, damit sie unser alltägliches Leben begleiten. Das war mir nicht bewusst, als ich begonnen habe, mich mit ätherischen Ölen auseinanderzusetzen, weil ich ganz konkret den Anlass nur von der Beduftung gesehen habe. Und dann hat sich eine ganze Welt aufgetan.
Ja, sehr, sehr spannend. Es geht vielen so, dass das nicht erkannt wird, in welchen Bereichen ätherische Öle überhaupt eingesetzt werden. Als Lebensmittel, Zusatz, als Kosmetikstoff natürlich auch, aber auch als Arzneimittel. Und diese Arzneimittel mit ätherischen Ölen verwendet nahezu jeder, spätestens dann, wenn er sich einen Erkältungsbalsam zulegt oder ein Erkältungsbad macht, dann ist das Aromatherapie. Oder Rheumasalben zum Beispiel. Ja, das, also das ist ganz was Typisches für eine klassische Aromaanwendung. Mhm. Welche Rolle, Wolfgang, spielt die Natur oder die Naturerfahrung ganz persönlich für dich, aber auch im Sinne deiner von dir produzierten Naturkosmetik oder auch im Umgang mit natürlichen ätherischen Ölen?
Muss ich aufpassen, dass ich nicht schon wieder ein bisschen schwärme, weil auch wenn ich von meiner Herkunft und Kindheit spreche, dann finde ich immer nur, dass ich, wenn ich das in Worte fasse, die eine gewisse Poesie mit sich führen, treffe ich die Sache erst eigentlich. Und wenn ich auf Natur angesprochen werde, dann denke ich sofort auch an all die Gemälde, die mich interessieren, von Caspar David Friedrich bis zu William Turner, über die Naturphilosophie, die ich gelesen habe, von Schelling, oder ich denke an die Naturgedichte von Novalis. Ich denke an die Tatsache, dass ich mich auch vor allem in der Natur kalibrieren kann, wenn es durch Beruf und Alltag irgendwie aus dem Lot geht alles, bis hin zu der Naturmedizin ist mir die Natur da alles, sage ich mal. Ja, wenn man am Land aufwächst, was übrigens, finde ich, ein großes Glück ist für Kinder, ich möchte es jedem Kind wünschen, am Land groß zu werden, wenn man da das Werden und Vergehen so richtig den Wandel wahrnimmt und die Verbundenheit von alles mit allem und dieses Hell und Dunkel, das in der Stadt ganz anders ist als am Land, und dieses Anbauen und Ernten, dann erlebt man das Leben so richtig sinnlich und am ganzen Leib. Ja? Für mich ist eine Erinnerung ganz unvergesslich, wenn ich auf Natur angesprochen werde, dann ist es als Kind dieser Herbsttag, wo ich, glaube ich, um 7 Uhr früh durch so den leichten Dunst, Ingrid, den du auch kennst in der Südoststeiermark, der da im Herbst manchmal dann liegt, wo die Sonne sich so dann durcharbeitet, in aller Herrgottsfrühe, also zu meinem Großvater spaziert bin, wo er die Holzfässer gereinigt hat, um in einer so wunderbar historisch schönen Mostpresse dann für die Getränke der nächsten Monate zu sorgen. Das sind echt Farben und Gerüche in meiner Erinnerung, die mich heute noch tragen und auf den Beruf angesprochen jetzt und meine Tätigkeit. Ich und meine Marke Lederhaus Cosmetics, die so stark mit Kultur und Poesie auch verbunden ist, die wären nicht möglich, hätte ich die Natur nicht so erfahren, Tag für Tag in meiner Kindheit auch, ja.
Ja, sehr schön. Also da sprichst du mir aus der Seele. Auch ich habe so schöne Dufterinnerungen an meine Kindheit. Im Sommer, an einem richtig heißen Sommertag, wenn das Heu geerntet wird und wir in diesem Heu herumgelaufen sind. Und natürlich, der Bauer hat sich geärgert, wenn wir wieder alles durcheinander gebracht haben. Aber diese Düfte, die hier aufgestiegen sind, von Kräutern, von getrocknetem Gras, aber auch das frisch gemähte Gras natürlich, das ist etwas, was ich mit so viel Geborgenheit und Schönheit verbinde, mit Leichtigkeit, mit Spaß, mit Freude,
Ja.
Urlaub, Sommer, Ferien oder im Frühling, im späten Frühling, wenn der Flieder zu blühen beginnt. Da, wenn ich an einem Fliederbusch vorbeigehe, das ist ein Wahnsinn, da kommen die ganzen Bilder in meiner Kindheit, so Ende schon des Schuljahres, bald sperren die Bäder auf. Dort, wo ich aufgewachsen bin, im Vorraum, die Bäder ein bisschen später aufgesperrt, nicht am 1. Mai. Und das sind Erinnerungen, die einfach wunderschön sind. Oder im Winter, wenn man einheizt und man das Feuer riecht, den Rauch. Zu Ostern, wenn die Osterspeisen zubereitet werden und so weiter. Diese Rituale, die hier auch praktiziert werden am Land, die leider auch schon ein bisschen weniger werden und das alles ein bisschen verschwommener, zu einem Einheitsbrei wird das ganze Jahr über. So finde ich, diese Rituale und die damit verbundenen Düfte geben einen wunderschönen Rahmen und durch diesen Rahmen einen Halt im Leben. Eine gewisse Sicherheit auch, ja. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Eine Frage auch zum Thema Nachhaltigkeit. Auch dieses Wort wird schon sehr missbräuchlich verwendet. Was ist Nachhaltigkeit für dich und welche Rolle spielt sie in unserer Gesellschaft aus deiner Sicht?
Ja, also dass die Nachhaltigkeit oder das Wort Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft kommt und meint, dass wir vom Wald nur das rausnehmen, was das Ökosystem hergibt, das ist der Ursprung und es ist irgendwie ganz simpel als eigentlich auch, ja. Die Nachhaltigkeit ist aber, und das vergessen wir manchmal stets auch im Wandel begriffen. Mit der Veränderung von unserer Gesellschaft stellen sich auch immer neue Aufgaben, Nachhaltigkeit neu zu gestalten, ja. Ewigkeitschemikalien stellen uns heute vor ganz andere Aufgaben, als das in den Jahren zuvor der Fall war. Stets geht es aber auch immer um die nächste Generation, der wir die Zukunft nicht verbauen wollen, sollen, der wir möglich machen sollen, dass auch diese Naturerfahrung, wie wir es erlebt haben, als Möglichkeit gegeben ist. Was mich in letzter Zeit aber beschäftigt hat, ist das Wachstum unserer Bevölkerung. Ich habe mich ganz bewusst für Naturkosmetik entschieden und bitte verstehe mich jetzt nicht falsch, wenn ich jetzt von der Zukunft der Nachhaltigkeit spreche. Ich will da jetzt nicht irgendwelchen futuristischen Hallen irgendwie die Zukunft zusprechen, aber was ist in Zeiten von immer weniger Agrarflächen, die uns zur Verfügung stehen? Werden wir Hektar, um es jetzt ganz konkret zu machen, an Rosenblüten oder Lavendel pflanzen können, die der Sonne, dem Regen ausgesetzt sind, missernten? Werden Milliarden von Menschen, die diese Rohstoffe wollen, werden wir die bedienen können, wenn wir Landwirtschaft so betreiben, wie wir es gelernt haben, sie zu betreiben? Vielleicht müssen wir uns eine gewisse romantische Denkungsart auch von Feld und Wiese zurücknehmen, uns verabschieden, wenn es um die Zukunft der Agrarwirtschaft geht. Und vielleicht müssen wir uns wirklich die von mir vorher erwähnten Hallen denken, wo in optimalen Bedingungen in-house zum Beispiel, wie es ja schon auch geschieht, Basilikum in hunderten Etagen wächst und sehr mit einem guten ökologischen Footprint auch gemacht werden könnte. Natürlich sollen die einen guten Nährboden haben und die sollen hochwertige Lebensmittel letztendlich sein. Nur ich stelle die Frage, Nachhaltigkeit in einer Zeit, wo die Bevölkerungszahlen explodieren, muss anders in die Wirklichkeit gesetzt werden, als wir das bisher getan haben. Und ich mache einen kleinen Schlenker noch. Ich unterrichte auch deshalb, jetzt wirst du mich bald aus der Waage ausschließen, wenn ich gewisse Vorteile von synthetischen Düften auch ins Spiel bringe. Der Fußabdruck kann nämlich manchmal zu bestimmten Zeitpunkten, je nachdem, was man, wie man den Rohstoff verwendet, auch von synthetischen Duftstoffen ein guter sein. Ja? Oft sind sie ja ursprünglich auch von Holzabfällen und kommen nicht aus der Erdölindustrie, aus der Petrochemie. Und Nachhaltigkeit bedeutet, sich das ganze Bild anzuschauen. Ich würde mir, wenn ich jetzt mich aromapraktisch behandle, nicht mit einem synthetischen Duft behandeln wollen. Das wäre mir das Fremdeste überhaupt. Ja? Aber die Frage ist, ob wir an allen Stellen der Beduftung im Sinne der Nachhaltigkeit in der Zukunft die richtige Entscheidung treffen, Agrarflächen dafür zu beanspruchen oder ob wir es anders lösen. Ich glaube, da braucht es eine offene Diskussion über die Vor- und Nachteile. Die gibt es in jedem Fall. Und Nachhaltigkeit muss heute gedacht werden und für die Zukunft. Und da möchte ich ein bisschen den Schrecken abbauen und plädiere für eine offene, sachlich orientierte Diskussion.
Ja, das finde ich sehr spannend. Ich glaube auch, wenn wir den Lebensstil so beibehalten wollen, wie das jetzt der Fall ist, dann ist das auf jeden Fall anzudenken. Aber ich stelle einfach hier auch noch in den Raum, ob es überhaupt notwendig ist, so viel Duft überall zu verwenden. Aha. Ich glaube, dass wir wesentlich sparsamer mit Beduftungen umgehen sollten. In dem Fall muss ich auch sagen, ich finde, wir leben in einer überbedufteten Welt. Es wird viel zu viel Duft verwendet in verschiedensten Bereichen und es bedarf natürlich unglaublicher Mengen an Rohstoffen. Ich denke, weniger ist mehr, sowohl in der Beduftung wie auch, sage ich jetzt einmal, im Verbrauch an sich. Ja? Mhm. Also ich denke, dass wir hier weit sparsamer umgehen sollten damit. Und ich glaube auch, dass die Preise der ätherischen Öle nicht in dem Bereich bleiben, wo sie jetzt sind, sondern wenn das so weitergeht mit dem Klimawandel, dann wird es irgendwann einmal, wer weiß, in 50 Jahren daraufhin hinauslaufen, dass naturreine ätherische Öle wieder so kostbar sind, dass sie sich nur reiche Menschen leisten können. Was ich persönlich natürlich sehr schade finden würde. Das muss man schon dazu sagen. Ich bin nicht gegen synthetische Düfte, aber ich sehe es wie du auf meiner Haut. Oder für eine Raumbeduftung, wo ich wirklich viele Stunden das einatme, da muss ich sagen, ist mir wichtig, dass die pflanzlichen Substanzen naturrein sind, dass sie nicht rektifiziert sind, weil, und das bin ich in den letzten 6 Jahren intensiv draufgekommen, dass Duftstoffe noch weit mehr sind als eine Mischung von einzelnen Inhaltsstoffen. Die Duftinformation, die in einem Duft enthalten ist, das machen wir im Psyzen-Lehrgang, eröffnet Türen zum Unterbewusstsein. Und da ist es wichtig, dass die Pflanze oder überhaupt das ätherische Öl möglichst naturbelassen ist. Und das funktioniert mit synthetischen Düften nicht in diesem Ausmaß. Und ich kann mit diesen Düften, kann ich sogar im psychischen Bereich diagnostizieren. Das ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug, gerade für Lebens- und Sozialberater, für Psychotherapeuten, für Psychologen, die dieses Werkzeug auch bedienen können, weil so einfach ist es auch nicht, muss man auch dazu sagen, dass man da nicht irgendwas hineininterpretiert. Aber es ist unglaublich, welche Muster erkennbar werden, wenn bestimmte Düfte geliebt oder abgelehnt werden. Also das ist eine faszinierende Welt und deckt sich aber mit dem Wissen aus der Beobachtung, aus der traditionell europäischen Medizin. Und das ist ja unglaublich, was da los ist. Also das sind komplett neue Welten, die sich hier aufgetan haben, die unglaublich spannend sind und die ich versuche auch aus der Erfahrung in eine Form zu bringen, die für die Zusammenarbeit mit Therapeutinnen möglich wird, nämlich indem wir versuchen, aus vielen Fallberichten Fallstudien zu machen. Das heißt, dass das Ganze dann irgendwann mal evidenzbasiert ist und nicht nur so wie ein Spuk, so geht's einmal, oder subjektiv bewertet wird, sondern dass es schon als qualitative Studie auch, so geht es einmal, in die neue Sprache der Medizin übersetzbar ist.
Ich stimme dir vollkommen zu, wirklich, also von Herzen, dass wir unseren Verbrauch, unseren Konsum auch unter Kontrolle bringen müssen, dass manche Dinge einfach kostbar sind und wir sie deshalb auch nicht jeden Tag und stets und immer zur Verfügung haben, sondern ganz punktuell zu einem bestimmten Anlass einsetzen und dann eben nicht. Ja. Da bin ich ganz auf deiner Seite und auch ebenfalls, wenn es darum geht, die Vielstoffgemische, die wir vorliegen haben in Form der ätherischen Ölen, immer zu unterschätzen eigentlich. Die Natur ist uns so viel voraus, so viele, ja Millionen voraus. Die Wissenschaft kommt Schritt für Schritt sozusagen den Dingen näher, aber das gesamte Wechselspiel, dieses Komplexe zu begreifen, da sind wir weiterhin noch im Anfang. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch auf uns zukommt. Also es ist für mich oft spannend wie ein Krimi, wenn ich die neuesten Forschungsergebnisse aus der Aromapraxis und aus der Wissenschaft, die sich mit ätherischen Ölen beschäftigt, studiere. Da tut sich viel und wir lernen immer mehr, wie großartig diese Vielstoffgemische sind.
Ja, sehr, sehr spannend. Es ist auch sehr schön zu sehen, wie wir international uns immer mehr vernetzen. Wir haben, also ich selbst war ja schon in Edinburgh eingeladen, wo ich einen Vortrag bei einem internationalen Aromatherapie-Kongress gehalten habe und auch in Graz, was mich natürlich auch sehr gefreut hat. Und diese nicht nur interdisziplinäre, sondern auch überregionale Zusammenarbeit mit anderen Menschen, die einen anderen kulturellen Zugang auch zu den Düften haben, das ermöglicht erst die Zeit heute. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Heute, am Tag der Aufzeichnung, haben wir das große Vergnügen, dass wir eine japanische Delegation hier bei uns bei Aroma Info begrüßen dürfen, die uns auf unser Ausbildungskonzept aufmerksam geworden sind und auch auf die Art, wie wir arbeiten und uns schon länger beobachten und jetzt gerade am Weg von Wien, vom Flughafen nach Graz sind, um uns kennenzulernen. Und das zeigt ja auch auf, dass diese moderne Technik, Internet und so weiter, wahnsinnig viel ermöglicht, das uns dann weiterbringen kann. Und wenn wir beim Thema Weiterbringen sind, Wolfgang, du bist ja auch in der Wirtschaftskammer aktiv. Welche Aufgaben übernimmst du dort und warum ist es dir wichtig, dich berufspolitisch einzubringen in Österreich oder vielleicht auch international?
Ja, ich bin, wie du schon gesagt hast, Innungsmeister der chemischen Gewerbe in Wien. Ich möchte das kurz aufdröseln. Dazu gehören eben die Arzneimittelhersteller, Medizinproduktehersteller, Kosmetikhersteller, Labore, Schädlingsbekämpfer, also all die Gewerbe, die mit chemischen Substanzen auch zu tun haben. In der WKO bin ich Berufssprecher, Bundessprecher der Kosmetikhersteller in Österreich und meine Aufgabe ist es zu schauen, dass die Anliegen der Bundesländer in einem zusammenhängenden Kontext auch berücksichtigt werden und auch man gemeinsam was gestaltet, was ein größeres Anliegen ist. In diesem Zusammenhang eben auch Mitglied von verschiedenen Expertengremien. Ich kam nicht geplant in diese Funktionen. Es ergab sich einfach. Ich wollte an der einen oder anderen Stelle hilfreich sein und dann fragte man mich eben plötzlich, ob ich dafür nicht an eine gegebene Struktur andocken will. Ja? Die Gremien wählten mich und die Mitgliedsbetriebe unterstützen mich auch weiterhin durch ihre Wahl. Und so verbringe ich einen guten Teil der Woche einfach in der Wirtschaftskammer mit dieser ehrenamtlichen Tätigkeit. Und es muss sein, denn meine Frage ist wirklich, wer unterstützt die vielen kleinen Betriebe, wenn wir es nicht tun? Ja? Unsere Gesellschaft ist sehr stark an der Industrie ausgerichtet und das ist kein Industriebashing jetzt, weil die Industrie ist auch, die sind auch diejenigen, die große Mehrzahl der Menschheit ernährt und vieles ermöglicht gemacht hat, was an Wohlstand und Entwicklung möglich war. Das ist kein Industriebashing. Aber ich möchte nicht eine Gesellschaft denken, die nur von diesen Großstrukturen abhängig ist. Ja? Wenn ich Gesellschaft und Demokratie denke, dann denke ich auch über die wirtschaftliche Organisation einer Gesellschaft nach. Und da bin ich überzeugter Vertreter von den kleinen und kleinsten Strukturen. Wir brauchen die, um bestimmte Werte, bestimmtes autonomes Denken und Handeln umzusetzen. Und da braucht es die vielen kleinen Selbstständigen, die für unser Österreich tätig sind und die das Rückgrat unserer Wirtschaft sind. Ich will aber hier quasi die Lanze brechen für ein Größeres, nämlich für bestimmte Werte, für die wir eintreten und für ein demokratisches Prinzip, nämlich auch dafür sind Sie, Vertreter, diese kleinen Unternehmer.
Genau, also das kann ich zu 100% unterschreiben, das sehe ich gleich. Und mir ist es auch in etwa gleich gegangen. Ich bin auch, indem ich auf einige Dinge aufgezeigt habe, wo ich Ideen hatte, wie man das einfacher oder besser gestalten kann, zur Wirtschaftskammer gekommen, wurde dann auch eingeladen. Also es war bei mir ungefähr gleich. Und ja, ich wurde erst gestern wieder gefragt, warum tust du dir das an? Ich tue mir das nicht an, sondern ich mache das gerne. Aus der gleichen Motivation wie du wahrscheinlich, nämlich aus dem inneren Bedürfnis heraus, hier auch kleine Unternehmen oder Branchen, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, zu unterstützen und weiterzubringen und auch einen Nährboden zu schaffen für ja, kleinstrukturierte Betriebe, Ein-Personen-Unternehmen sind das ganz häufig. Und die gesetzlichen, rechtlichen Rahmenbedingungen sind natürlich eher ausgerichtet auf große Unternehmen und für kleine Betriebe sehr schwer umsetzbar. Und ich kenne ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die einfach an dieser Bürokratie gescheitert sind, dass sie sagen, das ist für mich nicht wirtschaftlich. Und da habe ich einfach dieses innere Bedürfnis, das aufzuzeigen und mich dafür einzusetzen, dass es wahrgenommen wird, weil ich glaube ja nicht, dass das eine böse Absicht ist, dass man da die Kleinen ausschließt, sondern die haben einfach noch kein Gehör gefunden, weil sie in diesen Gremien nicht vertreten sind. Und da ist es mir wichtig, das aufzuzeigen und natürlich daran mitzuarbeiten und zu hoffen, dass es hier bald Veränderungen oder Erleichterungen gibt, sodass hier auch ein gesundes Wachstum wie in der Natur in dieser Vielfalt möglich ist und dass es nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl als auch gibt. So wie auch bei den Düften. Viele Aromapraktiker, die arbeiten ja derzeit gewerblich unter dem Dach der Humanenergetik in Österreich. Wo siehst du die Chancen, aber auch die Grenzen dieser aktuellen Zuordnung?
Ich freue mich, dass viele in diesem freien Gewerbe Platz haben und den unterschiedlichen Ausrichtungen nachgehen können. Die Definition des Gewerbes bringt eine große Vielfalt mit sich, die eine Bereicherung in Summe ist, ganz selbstverständlich, klar. Und doch haben wir es in der Aromapraxis mit chemischen Substanzen zu tun, deren Umgang erlernt werden soll, muss, deren Wirkungen umfassend sind und diffizil. Und es ist die Frage eben, ob die Aromapraxis nicht weiter ausgreift, als diese Gewerbedefinition es erlaubt. Ich bin der Überzeugung, ja. Natürlich kann man jetzt von der anderen Seite herkommen und sagen, ja, es gibt die Ärzte, die das machen und es gibt den Pflegedienst, die machen halt was anderes. Meine Überzeugung ist aber, dass es die Aromaberatung und Behandlung als Berufsbild braucht, weil sie etwas abdecken, was alle anderen nicht abdecken, ja. Und insofern bin ich überzeugt, dass wir noch nicht die optimale Lösung gefunden haben. Vielleicht haben wir ja noch Zeit, ein bisschen darüber zu sprechen, wie ich mir das vorstellen würde, wenn ich mir was wünschen könnte, ja. Aber ich sehe die optimale Lösung noch nicht. Ich weiß nicht, wie das für dich ist. Ich denke, du wirst da ähnlich denken.
Ja, genau. Ich habe in der Steiermark eine Umfrage gestartet, jetzt 2,5 Wochen lang und einen unglaublichen Rücklauf gehabt. Also wir haben in der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister alle Mitglieder angeschrieben, die einen aktiven Gewerbeschein Hilfestellung zur Erreichung einer körperlichen bzw. energetischen Ausgewogenheit mittels Aromastoffen haben, alias Humanenergetik. Und gefragt, wie sie das sehen, ob sie den Begriff Humanenergetik positiv bewerten, ob sie so angesprochen werden möchten oder nicht. Und der Ausgang war ganz extrem interessant. Also das wurde gemacht vom Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung an der Wirtschaftskammer Steiermark. Ist auf jeden Fall repräsentativ, weil von 4.000 Mitgliedern 500 in den 2,5 Wochen mitgemacht haben. Also das ist eine unglaubliche Anzahl, ja. Und all diejenigen, die sich für eine Methode, in einer Methode spezialisiert haben, wie zum Beispiel Kinesiologie oder Kraniosakralbalancing oder auch Aromapraxis, wollen zu 98% mit dieser Tätigkeit, mit dieser Methode angesprochen werden, als Kinesiologe, als Kraniosakralpraktiker, als Aromapraktiker und nicht als Humanenergetiker. Andere wiederum, die einen Methodenmix haben, sind mit dieser Bezeichnung zufrieden. Und das finde ich sehr spannend. Auch hier gibt es ein sowohl als auch. Und ich bin der Meinung, so wie du, wir sind nicht eindeutig der Humanenergetik zugeordnet, wobei der Gewerbewortlaut ja auch körperliche und energetische Ausgewogenheit beinhaltet. Aber es sind Substanzen, die mitunter auch unerwünschte Nebenwirkungen hervorrufen können. Und es ist schon wichtig, dass man in diesem Bereich eine gewisse Qualifikation nachweisen muss. Wir haben es gesehen bei der Kosmetikerzeugung. Das war ein gebundenes, ein reglementiertes Gewerbe und wurde dann, ich denke, im Jahr 2018 war das, ein freies Gewerbe. Ich weiß nicht, wie dazu deine Erfahrungen sind, aber bei uns in der Steiermark ist schon ersichtlich, dass viele dieses Gewerbe anmelden und nicht wissen, welche Verpflichtungen damit verbunden sind. Und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Da geht es nicht nur um den Schutz dieses Unternehmers, sondern da geht es auch um den Schutz der Konsumenten. Und die österreichische Regelung ist manchmal schon gewesen, wir verbieten es generell, was ja eigentlich auch wieder falsch ist, ja. Es gibt in Oberösterreich Krankenhäuser, die keine Aromapflege zulassen, weil irgendwann einmal ein Fehler passiert ist. Sie denken aber nicht daran, dass es nicht darin liegt oder nicht das Ziel sein kann, eine Methode zu verbieten, sondern das Ziel muss sein, die Vorteile dieser Methode zu nutzen, aber die Menschen entsprechend zu qualifizieren. Ich kann ja auch nicht sagen, ab sofort werden keine Elektroinstallationen mehr in Österreich durchgeführt, weil die Gefahr, dass jemand einen Stromschlag bekommt von den Elektrikern, zu groß ist. Ich meine,
Ja.
das geht ja nicht, ja. Wie siehst du das?
Das Kind mit dem Bade ausschütten nennt man das letzten
Ja.
Endes da, ja. Also da ist Handlungsbedarf, aber das leuchtet allen auch ein. Und wenn man ins uns umgebende Ausland blickt, sieht man ja auch, welche Gegebenheiten dazu führen, dass das besser läuft. Also ich will dem nicht vorgreifen, aber mein Ziel wäre eigentlich der Heilpraktiker gewesen im Großen und Ganzen. Ich fürchte, dass das nicht umzusetzen ist, aber das wäre das Berufsbild, das uns in Österreich fehlt. Bin ein Praktiker, wie du sagst. Wenn du mich fragst, ob wir das in kürzester Zeit umsetzen werden können oder nicht, dann bin ich skeptisch, dass das gelingen wird. Aber das wäre der Zielpunkt für mich. Ja? Und da es das nicht gibt, behelfen wir uns der Not gehorchend mit dem, was uns halt möglich ist. Ja? Aber ich bin wie du es gewohnt, von der Sache her, vom Sinn her zu denken, ja? Und nicht von irgendwelchen Gegebenheiten, die historische Gründe haben oder von den Gefahrenpunkten her. Es gibt viele Gefahren, die wir in den Griff kriegen können und wofür es Antworten gibt. Also da plädiere ich einfach für eine sachliche Diskussion. Und dafür gibt es Möglichkeiten und dafür gibt es Berufsbilder und die sind im Wandel. Und angesichts dessen, dass ich den Zielpunkt Heilpraktiker noch nicht sehe in Österreich, der vieles erleichtern würde, braucht es einfach Veränderung. Und da danke ich einfach allen Organisationen, die da öffentlichkeitswirksam Arbeit machen durch Konferenzen, durch Ausbildung, durch Publikationen, was auch immer, damit wir da weiterkommen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, und es gibt auch hier einen Zwischenweg. Also das mit dem Heilpraktiker, das wird, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das umgesetzt wird. Das ist aber auch ein therapeutischer Beruf. So weit brauchen wir auch gar nicht zu gehen. Es würde reichen, wenn wir im Gewerberecht bleiben, wo ja das Behandeln und Heilen von Krankheiten ausgenommen ist. Ich finde auch, dass das in den Verantwortungsbereich der Mediziner gehört. Aber was schon ermöglicht werden sollte, ist die Zusammenarbeit zu komplementären Zwecken. Das bedeutet, dass ich im Gewerbe mit Menschen arbeite, die Aroma-Anwendungen durchführen möchten, zum Beispiel um eine Chemotherapie besser zu vertragen oder auch um andere klassische, konventionelle, schulmedizinische Therapien besser zu vertragen oder auch zum Beispiel im Bereich der Psychoaromatherapie. Auch hier kann man sehr, sehr viel unterstützend machen und mit anderen Berufsgruppen zusammenarbeiten. Das hätte einen unglaublichen Mehrwert für die Menschen, aber auch für das Gesundheitssystem an sich, weil es das System entlastet. Die Menschen sind ruhiger, sie sind entspannter, sie halten auch zum Beispiel, da gibt es ja Studien dazu, Schmerzen besser aus. Das heißt, ich arbeite nicht am Schmerz, sondern ich arbeite mit dem Menschen, dass er die Therapie, die er vom Arzt verschrieben bekommt, besser und konsequenter durchführen kann, das leichter durchhält. Und da sehe ich uns wirklich als Experten, die hier einen wertvollen Beitrag leisten können, denn die Kunden, in dem Fall die Patienten, auch selber bezahlen. Es gibt Zusatzversicherungen, die diese Kosten übernehmen, nicht alle, aber einige. Und das ist schon mal ein sehr, sehr weiter Schritt. Wenn ich mir überlege, in Brasilien zahlt die Aromatherapie die Kasse. Also die haben das schon erkannt, welchen Mehrwert das hat und dass das momentan noch weit preisgünstiger ist. So ein ätherisches Ölfläschchen kostet in der Regel ja so viel wie die Rezeptgebühr. Also da kann man schon wirklich sehr viel nutzen, wenn man, sage ich jetzt einmal, dieses Werkzeug bedienen kann. Aber einfach zu sagen, das ist mir zu modern oder zu altmodisch, da vergeudet man Ressourcen. Das muss ich wirklich sagen. Das ist nicht ressourcenorientiert, was hier gemacht wird, wenn das nicht aufgegriffen wird, wo ein großes Potenzial ist. Gerade bei dieser Überlastung des Gesundheitssystems, der Pflege, dann dieser Gesundheitszentren, da kann man wirklich vieles abpuffern, wo, sage ich jetzt einmal, auch Ängste geschürt werden und so weiter. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten. Warum, Wolfgang, ist eine klare Berufsbezeichnung wie Aromapraktiker aus deiner Sicht wichtig? Sowohl für die Berufsgruppe selbst als auch für die Kunden. Warum nicht diesen Überbegriff Humanenergetik?
Es zeigt uns einfach, womit wir hantieren, was unsere Arbeitsmittel sind und worauf wir spezialisiert sind. Das bin ich als Philosoph auch immer gewohnt, Definitionen, was ist sozusagen die Frage, was ist etwas in den Vordergrund zu stellen und ohne Titel bleibt der Gegenstand einfach unterbestimmter. Das kann nichts werden. Ich finde, das ist ganz einfach. Ich möchte gar nicht jetzt umwegig und kompliziert antworten, sondern wir brauchen eine genaue Bestimmung, der exakte Bestimmung der Tätigkeit, die wir ausführen. Und dieser Titel führt die Arbeitsmittel mit sich und ist dadurch viel tragfähiger und leistungsfähiger.
Genau, das glaube ich auch. Ja. Was braucht es aus deiner Erfahrung, damit so ein Berufsbild langfristig überhaupt ernst genommen wird? Fachlich, rechtlich, wirtschaftlich?
Ja, also ich versuche jetzt im Nachdenken ein paar Dinge herauszuarbeiten. Also ich glaube, so geregelte, anerkannte Ausbildungen erzeugen jedenfalls Vertrauen und führen zu Kompetenz. Ja, Ich sage da jetzt mal, das ist ein Ausbildungsniveau als Forderung oder ein Standard, den wir einsehen müssen in diesem Bereich. Dann glaube ich, dass Berufe, die direkt zu irgendeiner Lösung eines gesellschaftlichen Problems beitragen, ja, hohes Ansehen genießen. Ja? Also es gibt einen gesellschaftlichen und einen wirtschaftlichen Wert dieser Betätigung. Den muss man sehen, ja. Wenn man ihn sieht und kommuniziert, wird man das Berufsbild stärken und wir werden mehr Erfolg haben, als wenn man darüber nicht spricht, dass es die Aromapraktiker tatsächlich braucht. Ja? Neben der Qualifikation glaube ich auch, dass wir dafür kämpfen müssen, dass das, was wir da tun, auch einen Preis hat, einen guten. Ich glaube, dass das Dumping hier keine Antwort ist. Finanzielle Entlohnung für diese Leistung sollte nicht nach unten skaliert werden. Ja? Ich halte das für eine Gefahr, dass man in der jetzigen Situation hier eine Spirale nach unten lostritt. Und ich finde, dem sollte man zumindest mal, wenn man über so Prinzipien der Stärkung des Berufsbilds nachdenkt, auch sagen, dass diese Leistung auch einen bestimmten Wert hat. Ja. Sichtbarkeit und Image, das macht ihr in der WAGA, das machst du, Ingrid, gehört zur Stärkung des Berufsbildes dazu. Berufsverbände zu haben, auch hier Lobbyarbeit zu betreiben, zu kommunizieren, Institutionen zu verknüpfen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, das brauchen wir in der Aromapraxis auch. Und ich würde mal sagen, der tatsächliche Einfluss der ausgeübten Tätigkeit auf das Wohlergehen anderer, sowie die Professionalität im Auftreten, das ist eine Verantwortungs- und Bewusstseinsebene, die auch angesprochen werden muss. Also du merkst, ich versuche da jetzt einige Schneisen zu schlagen, aber Ausbildung, Standardisierung, gesellschaftliche Relevanz, wirtschaftliche Relevanz, gute finanzielle Entlohnung, Sichtbarkeit, Image zu vermitteln, sind so Säulen, die dazugehören, um uns zu stärken.
Ja, ganz wichtig. Da sprichst du mir auch aus der Seele. Ich habe manchmal ein bisschen Sorge. Es gibt hier zwei Lager innerhalb der eigenen Berufsgruppe. Es gibt ja eine Berufsgruppe, die sehr darauf ausgerichtet ist, die Substanzen zu verkaufen und sie auslobt in einer Form, die aus meiner Sicht nicht nur rechtswidrig, sondern auch in höchstem Maße überzogen ist. Also wenn versprochen wird, also das ist jetzt ein lustiges Beispiel, aber zum Beispiel von einem Vertreter einer Ölfirma, dass Weihrauchöl die Würmer in der Wirbelsäule bekämpft, da muss
Gott.
ich schon sagen, da braucht man nicht mehr viel. Oder dass die Zitrusöle die Photosynthese des Menschen anregen.
Ja.
Und das ist einfach ganz schlimm und da werden Heilversprechen abgegeben. Und da muss man schon auch aufpassen, das ist manchmal im Direktvertrieb der Fall, wenn es nur um Umsätze geht, wo Öle in großen Mengen verkauft werden sollen. Und das andere Lager wiederum ist die Beratung, wo das Honorar ausgerichtet ist auf die persönliche Erarbeitung einer individuellen Duftkomposition, die auf die Bedürfnisse dieses Kunden exakt abgeschnitten sind. Die leiden halt natürlich sehr dann unter den anderen, weil das sind oft so schnelle Lösungen. So, du hast das Problem A, da habe ich gleich die Lösung B für dich und fertig. Und das stimmt aber so nicht. Ja, und dann kommt es zu Misserfolgen und dann heißt es ja, das Ganze funktioniert eh nicht. Also, das haben wir schon auch noch einige Aufgaben innerhalb dieser Aromaszene zu erledigen. Ist aber schwer, das in den Griff zu bekommen. Aber konzentrieren wir uns jetzt einmal auf diejenigen, die Beratungen durchführen oder auch individuelle Produkte herstellen oder Rezepturen dafür erstellen. Also die klassischen Aromapraktiker, oder Aroma-Fachberater. In welchen Schritten sollten wir aus deiner Sicht als Berufsgruppe jetzt gemeinsam vorgehen? Welche Schritte sollten wir da setzen?
Ja, also es ist hilfreich, wirklich am Beginn festzustellen, obwohl ich den Heilpraktiker als erstrebenswert finde und obwohl es für mich die Lösung wäre, ja, ist es jetzt nicht der Schritt, der uns zum Ziel führen würde. Ich glaube, das ist zu ambitioniert und zu fern. Wir haben einige Jahre, Jahrzehnte vielleicht vor uns, wo andere Lösungen hilfreicher sind. Und da glaube ich, dass wir jetzt die Zeit nützen sollten, wo tatsächlich und laut über die Gewerbeordnung nachgedacht wird, dass wir uns an diesem Diskussionsprozess beteiligen und uns als Diskussionspartner anbieten, um zu zeigen, welche Möglichkeiten in der Gewerbeordnung hier auch sinnvoll wären. Und wir können die Argumente liefern, die vielleicht durch Vorurteile oder durch einfach einen Mangel an Beschäftigung mit dieser Materie in den dafür aber notwendigen Abteilungen fehlt. Ich würde diesen Prozess jetzt nutzen wollen, um da konkret in Diskussion zu gehen mit den Verantwortlichen und Konzepte einreichen, die dann eine Entwicklung, wie auch immer die dann aussieht jetzt, in konkrete Schritte und Formen bringt, damit wir das Berufsbild verändern.
Das wäre natürlich großartig. Und du als Bundessprecher der chemischen Gewerbe hast da die fachliche Expertise, die, um hier glaubhaft machen zu können in diesen Gremien, dass das ein unglaubliches Potenzial mit sich bringt. Das muss man schon dazu sagen.
Ja, ja.
Das ist wirklich, also das wäre natürlich großartige Sache. Und dass du sowas schaffen kannst, das glaube ich gerne, weil zweimal habe ich das schon gesehen. Erstens damals, als du uns über den Herrn Dr. Nitsche mit ihm gemeinsam das erarbeitet hast und mich auch dann eingeladen hast, dass die Aromapraktik im reglementierten Gewerbe der Kosmetikerzeugung Fuß fassen kann. Das war im Jahr 2013 und das war einfach großartig, sich das dann Ende 2018 für alle Kosmetikerzeuge, das war ja nicht absehbar, aber dass es möglich ist, das hat man schon gesehen. Mhm. Und dann hast du ja auch Großartiges geleistet im Bereich der Naturkosmetik, wo du für Österreich und ich glaube, das ist auch auswirkend auf die EU, hier auch schon Änderungen durchsetzen konntest, die richtungsweisend für diese Hersteller sind.
Ja, du sprichst das, vor allem beim letzten Punkt will ich wirklich einhaken, weil das so unglaublich ist. Man glaubt es nicht. Man würde es nicht für möglich halten, dass es sowas gibt wie Inländerbenachteiligung. Dass der österreichische Staat sich Regulierungen ausdenkt, die es justament den Österreichern genau genommen schwer macht, am Markt anbieten zu können. Und so war es in der Naturkosmetik. Wir sind umgeben von Ländern weltweit, von Nationen, die diesen Standard, den Österreich durch das Lebensmittelbuch sich auferlegt hat, der in die Jahre gekommen ist, der veraltet war, der nicht standgehalten hat mit den Entwicklungen der Green Chemistry, ja, aber der hat gegolten und der war out of date, ja. Und die österreichischen Produzenten konnten also nicht mithalten mit dem, was alle anderen Länder angeboten haben. Und wir haben jetzt weiterhin einen der strengsten Standards mit dem Lebensmittelbuch, Kapitel B33 Naturkosmetik, wo übrigens auch das Kapitel ätherische Öle enthalten ist, das wir überarbeitet haben und neu aufgestellt, das jetzt den österreichischen Betrieben möglich macht, für bestimmte Produkte auch naturkosmetische Ware zu produzieren. Das führt zu mehr Naturkosmetik am Markt. Das ermöglicht vielen Unternehmern in Österreich mithalten zu können mit dem Ausland und schafft eine Benachteiligung ab, eine Inländerbenachteiligung, weil es gilt das Dijon-Abkommen. Ich weiß nicht, Ingrid, du wirst das wahrscheinlich auch kennen in der EU, wenn ein Produkt in einem EU-Land rechtmäßig am Markt sein darf, dann dürfen wir es in Österreich nicht verbieten. Hat dazu geführt, dass die ausländische Ware in Österreich zwar quasi kritisch beansprucht wurde von den Behörden, aber nicht vom Markt genommen wurde. Die österreichischen Produzenten, derer konnte man habhaft werden, die hat man dann bestraft, weil sie diesem Standard nicht entsprechen. Die andere ausländische Ware blieb am Markt. Ja. Ein untragbarer Zustand für mich. Ingrid, in der Perspektive, es waren 7 Jahre Arbeit, das zu tun. Und ich fürchte, dass das, was wir jetzt angehen, was du schon seit langem tust, aber wo ich mich vielleicht jetzt stärker einbringen kann, auch eine lange Arbeit sein wird. Das wird vielleicht nicht bis übermorgen schon geschehen können, aber ich habe versucht, im Gespräch mit dir wirklich deutlich zu machen, wie sehr ich für diese Branche brenne, wie wichtig sie mir ist, wie überzeugt ich bin, ja, dass es die Aromapraktiker braucht und dass wir einfach Bedingungen schaffen müssen, ja, die dem entsprechen. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, an der wir nicht vorbeikommen. Und ich werde mein Bestes versuchen, da mich einzubringen in der Weise, dass es hoffentlich dienlich war.
Sehr schön. Na, das freut mich wirklich sehr und ich bin da sehr zuversichtlich, dass sich da etwas bewegt. Und ja, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, auch in der Wirtschaftskammer, das geht nicht so im eigenen Unternehmen, wenn man eine Idee hat, dass man sie umsetzt, sondern das ist ein langer Prozess. Aber wir werden diesen Prozess weiter beschreiten. Einiges ist schon geschehen, aber wir werden auch den Durchbruch schaffen. Davon bin ich überzeugt und dafür kämpfe ich und setze ich mich ein, weil es diesen Beruf in Österreich braucht, weil er für ganz viele Menschen einen unglaublichen Mehrwert mitbringt, vor allem für Konsumentinnen, vor allem für unser Gesundheitssystem und wertgeschätzt gehört, so wie du das vorhin gesagt hast, auf allen Ebenen.
Ingrid, weißt du, das ja. war jetzt gerade eine Weltklimakonferenz. Ich blicke auf die Uhr, es ist ja schon spät. Mhm. Der Arnold Schwarzenegger hat diesen World Summit gerade veranstaltet in Wien. Ja. Und vielleicht übernehmen wir einfach von ihm das Motto, das er dieses Jahr an den Tag gelegt hat, nämlich das lautet: We are unstoppable.
Ja. Das kann man sicher übernehmen, weil das trifft auf jeden Fall auf uns zu. Ja, das ist ein schönes Schlusswort auch. We are unstoppable. Vielen lieben Dank, lieber Wolfgang, für das wunderbare Gespräch. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer noch Fragen haben, wo kann man dich erreichen?
Also, es gibt eine offizielle Firmen-E-Mail-Adresse, die kann man auf meiner Homepage Lederhaus Cosmetics nachschauen. Es gibt mich zu erreichen in der Landesinnung der chemischen Gewerbe, wo wir viele Anliegen unserer Mitglieder, auch von Interessentinnen und Interessenten, besprechen und diskutieren und dann in den richtigen Kanal bringen. Also ich würde sagen, sowohl über die Firma als auch über die Landesinnung der chemischen Gewerbe in Wien bin ich gut erreichbar. Und die entsprechenden Adressen kannst du vielleicht verlinken oder findet man im Internet.
Genau, vielen Dank. Also diese Links und die Kontaktdaten findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Danke nochmals, lieber Wolfgang.
Danke, Ingrid, es war mir eine Freude.
Ja, vielen Dank und schön, dass auch ihr wieder dabei wart. Ich freue mich auch schon wieder auf unsere nächste Podcast-Folge im August. Da gibt es wieder einen Aromawissen-Generationendialog mit der Annalena. In diesem Sinne, alles Liebe, eure Ingrid Kahner.